Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Heute ist Tag der Linkshänder. Wie man heute in der Grundschule mit links schreiben lernt und was es heute noch für Folgen hat, dass man das früher oft nicht durfte, darum geht's gleich. Außerdem schauen wir, warum es in Kanada eine Art Tinder für Arbeitskräfte gibt und wie man als Azubi nach Südafrika kommt. Ich heiße Lena Sterz, schön, dass Sie zuhören. Linkshänder gelten eher als Exoten. In manchen Berufen sind sie aber gar nicht so exotisch. Das berichtet US-Korrespondent Arthur Landwehr.
Von 5 der 7 Präsidenten vor Donald Trump wurden Gesetze mit der linken Hand unterschrieben. Gerald Ford, Ronald Reagan, George Herbert Walker Bush, Bill Clinton und Barack Obama. Das ist so auffällig, dass der Fernsehsender ABC dem 2008 einen Beitrag widmete, als mit Obama und John McCain gleich 2 Linkshänder Präsident werden wollten.
Joining names like Caesar and Napoleon and Da Vinci, Michelangelo and Einstein.
Sie reihen sich ein bei Caesar, Napoleon, Da Vinci, Michelangelo und Einstein. Das, so damals Daniel Gashwin von der UCLA Medical School in Los Angeles, könne kein Zufall sein.
It's statistically very remarkable. Less than a 1 in 1,000 chance of something like that happening.
Das ist statistisch sehr bemerkenswert. Die Wahrscheinlichkeit ist unter 1 zu 1,000. Diese Reihe sagt allerdings nichts über die früheren Präsidenten aus. Da ist Linkshändigkeit nur von 3 bekannt: James Garfield, Herbert Hoover und Harry Truman. Für die anderen wurde es entweder nicht wahrgenommen oder einfach ignoriert. Wahrscheinlich aber auch bewusst verborgen, denn bis in die 1960er Jahre hinein wurde auch in den USA versucht, Kinder zu Rechtshändern umzuerziehen.
Das wird heute nicht mehr probiert, auch in Deutschland nicht. Lehrkräfte in Grundschulen sollen Linkshänder fördern. Warum das aber nicht immer passiert und manchmal auch zu spät ist in der Grundschule, das hat Benjamin Dix herausgefunden.
In diesem Sommer ging beim Hamburger Senat eine kleine Anfrage ein. Die CDU-Fraktion wollte von der SPD-geführten Regierung wissen, wie es um Linkshänder an Hamburger Grundschulen bestellt ist. Die Initiative dafür kam vom Unternehmensberater Dennis Recknagel.
Wie weit wird denn Linkshändigkeit überhaupt im Lehramtsstudium thematisiert aktuell? Oder wie weit sind denn bei Fortbildung für Lehrkräfte das Thema Linkshändigkeit immer auf dem aktuellen Stand gebracht? Oder was gibt es da speziell? Genauso für die Ausbildung von Erziehern.
Auch welche Beratungsmöglichkeiten Eltern haben, sollte die Anfrage zutage fördern. Recknagel vermutete schon, viele sind es nicht. Die Zeiten, in denen Linkshänder mit mehr oder weniger viel Druck gezwungen wurden, mit der rechten Hand zu schreiben, sind vorbei. Aber immer noch wird eine Linkshändigkeit oft nicht erkannt, mit häufig verheerenden Folgen für das Kind. Recknagel hat selbst erfahren, was es heißt, nicht ins Schema zu passen.
Die Idee ist zustande gekommen, weil ich selber umgeschulter Linkshänder bin und ich kenne die Thematik seit meiner Grundschule innen und auswendig mit den Zurücksetzungen, mit den Verunglimpfungen, mit den Vorurteilen, die man erlebt, wenn man einfach das selbst erstmal nicht weiß und die Leistungsperspektive nicht erfüllen kann und dann teilweise als dumm oder faul hingestellt wird.
Die Antwort des Senats bestätigte Recknagels Befürchtungen. Dass kein Linkshänder umgeschult werden solle, sei den Lehrkräften bekannt und man wolle, so wörtlich, spezifische Merkmale wie Linkshändigkeit berücksichtigen. Schon bei der Ausbildung der Fachkräfte aber wird die Auskunft recht schmallippig und Beratung für Eltern gibt es der Antwort zufolge eigentlich erst dann, wenn ein Arzt schon festgestellt hat, dass ein Kind seine starke Hand links hat. So oder so ähnlich sieht es in allen Bundesländern aus. Wer als Linkshänder in die Schule kommt, soll so akzeptiert und gefördert werden. Aber das sei meist nur die schöne Theorie, sagt die Berliner Psychotherapeutin Marina Neumann, die unerkannte Linkshänder behandelt. Die Probleme nämlich beginnen schon früher.
Ich habe hier mit unendlich vielen Kindern, ich habe fast jeden Tag mindestens ein Kind hier zum Testen zu tun, bei denen die Linkshändigkeit im Vorschulalter einfach untergegangen ist. Und zwar deshalb, weil die Erzieherinnen in den allermeisten Ausbildungen nicht wirklich konfrontiert worden sind mit dem Thema. Das heißt, wenn ein einjähriges oder anderthalb- oder zweijähriges Kind in die Krippe oder Kita kommt, wissen die Erzieherinnen nicht, wie man Linkshändigkeit erkennt.
Wenn Kinder in der Kita beobachteten, dass Erzieherinnen und andere Kinder den Stift oder andere Dinge mit rechts halten, täten auch sie das, selbst wenn sie von sich aus lieber mit links zugegriffen hätten. Eine sanfte Umgewöhnung nennen Fachleute das. Wer in diesem Alter feststellen wolle, ob ein Kind linkshändisch ist, müsse genau hinschauen, sagt Marina Neumann. Deshalb blieben viele Linkshänder unerkannt, wenn sie in die Schule kommen.
Und dann fängt es eben an. Beim Schreiben lernen ist es oft schwierig. Man hat nicht so die feinmotorische Geschicklichkeit. Es fühlt sich auch nicht gut an. Es macht keinen Spaß. Und dann kommt eben auch häufig sowas wie Verweigerung oder die Kinder sind viel zu langsam, auch wenn sie sich anstrengen und kommen nicht so gut mit, können sich auch nicht so gut konzentrieren.
Neumann untersucht viele Vorschulkinder, deren Eltern aufmerksam geworden sind, aber auch ältere Kinder von weiterführenden Schulen, wenn sich Leistungsprobleme aufgrund der unerkannten Linkshändigkeit schon zugespitzt haben. Die Psychologin fordert deshalb, dass Schulen Linkshänder nicht nur akzeptieren, sie müssten vor allem mehr tun, um sie zu erkennen. Öffnet etwa ein Kind die Federtasche mit links oder blättert es mit der linken Hand in einem Buch? Lehrer achteten meist nur darauf, ob ein Kind den Stift mit links greife. Unentdeckte Linkshändigkeit sei vielen noch nicht bekannt.
Wie gehen Grundschulen heute mit Linkshändern um und was sind die Auswirkungen bei Kindern? Das hat uns gerade Benjamin Dirks erklärt. Aber gravierender noch als bei Kindern sind häufig die Spätfolgen bei manchen Erwachsenen, die als Kinder von links auf rechts umgeschult wurden. Das sagt Johanna Barbara Sattler, Psychologin und Psychotherapeutin und Leiterin der ersten deutschen Beratungs- und Informationsstelle für Linkshänder und umgeschulte Linkshänder in München. Meine Frage an Sie, warum kann es für Menschen noch im Erwachsenenalter ein Problem sein, dass sie als Kinder umgeschult wurden?
Die Umschulung der Händigkeit ist ein Eingriff in das Gehirn und der setzt sich sozusagen fort. Die falschen Reaktionen im Gehirn, die laufen auch bei den Erwachsenen. Also das können sie nicht einfach wirklich umswitchen, sondern die dominante Gehirnhälfte möchte nach wie vor reagieren. Und deswegen, so erklärt man sich das heute, gibt es nach wie vor Umschulungsfolgen auch bei Erwachsenen.
Sie sagen, das Ganze kann auch psychische Folgen haben. Sie nennen es sogar einen der massivsten Eingriffe in das menschliche Gehirn ohne Blutvergießen. Mhm. Was bedeutet das in der Praxis? Welche Auswirkungen zeigen die Umschulungen bei den Menschen?
Ich unterscheide zwischen den Primärfolgen, also den Folgen, die auftreten erstmal an erster Stelle, eben zum Beispiel Konzentrations- und Gedächtnisstörungen, manchmal auch Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten und feinmotorische Probleme. Die Intelligenz wird dabei nicht reduziert, aber die Manifestation der Intelligenz. Das heißt, der Mensch kann die Sachen durchaus denken, aber er bringt sie nicht so rüber, im Schriftlichen und im Mündlichen, wie er sie eigentlich im Kopf hat. Und aus diesen Primärfolgen können dann Sekundärfolgen im psychischen Bereich entstehen. Zum Beispiel deswegen, weil man weiß es doch, man kennt doch die Antwort. Und in dem Moment findet man sie nicht oder sie ist wie verschwunden im Gehirn. Manche nennen es auch den Knoten im Gehirn. Den Begriff finde ich sehr schön oder ein Wackelkontakt im Gehirn. Und sowas macht einen unsicher.
Was raten Sie Betroffenen, die sich jetzt beim Hören dieses Gesprächs vielleicht Gedanken machen, ob und welche Auswirkungen eine Umschulung bei Ihnen hat? Was können die Betroffenen tun?
Auf der einen Seite sollten sie nicht einfach anfangen, mit links zu schreiben. Man muss da langsam rangehen. Man sollte eigentlich erst eine fachkompetente Beratung bei einem Linkshänderberater oder Beraterin in Anspruch nehmen, um drüber nachzudenken und Rückmeldungen zu bekommen, ob das in der jeweiligen Situation überhaupt sinnvoll ist. Wenn jemand viele andere Probleme hat, in seiner Familie zum Beispiel oder gesundheitlicher Art, dann ist es nicht immer angebracht, den Menschen auch noch zurückzuschulen. Das kann zu viel sein. Das heißt, da muss erstmal ein Beratungsgespräch stattfinden oder sollte. Und wenn da alles günstig aussieht, also nicht zu viel Belastung im Leben dieses Menschen und auch eine gute graphomotorische Fähigkeit, also dass auch die linke Hand fähig ist, doch noch einiges zu zeichnen, zu kritzeln und dann die Schrift übernehmen kann, das sind wichtige Voraussetzungen.
sagt die Leiterin der ersten deutschen Beratungs- und Informationsstelle für Linkshänder und umgeschulte Linkshänder, Johanna Barbara Sattler. Denn wer als Kind umgeschult wurde, der leidet oft als Erwachsener noch immer mehr oder weniger unter den Auswirkungen. Bundesweit gibt es mehrere Beratungsstellen für Linkshänder, die bei Interesse weiterhelfen können. Pflegekräfte werden in Deutschland zurzeit händeringend gesucht. Wie die aus dem Ausland mal schneller und mal weniger schnell in Deutschland Arbeit finden, darüber haben wir in den vergangenen Tagen berichtet. Heute starten wir in den zweiten Teil unserer Serie und schauen, wie andere Länder mit dem Problem Fachkräftemangel umgehen.
Fachkräfte auf Wanderschaft. Die Serie.
Kanada wird oft als Vorbild genannt, wenn es darum geht, wie eine zukunftsweisende Immigrationspolitik aussehen könnte. Es gibt sogar eine Art Tinder, bei dem Unternehmen sich durch potenzielle Arbeitskräfte aus dem Ausland durchscrollen oder durchswipen können in Kanada. Wie das genau funktioniert und warum drüben in Kanada aber auch alles nicht ganz glatt läuft, darüber berichtet Dennis Kastrup aus Montreal.
Hallo, Dennis. Nice to meet you.
Ein Häuserblock im Stadtteil Monkland Village. Der Brasilianer Pedro Antunes öffnet mit einem Lächeln die Tür.
Ich wollte Brasilien immer schon verlassen und habe auch das Gefühl, dass die Grenzen jedes Jahr mehr und mehr geschlossen werden. Quebec war der einzige Ort in der sogenannten entwickelten Welt, wo es ein spezielles Programm für Immigration gab. Ich konnte hier studieren und war dann zur Immigration berechtigt.
Der 27-Jährige bezieht sich auf das Quebec Selected Skilled Workers Programm. Das heißt, wer in Quebec die richtige Auswahl beim Studiengang trifft, hat danach gute Chancen, schnell zu emigrieren. Die Erlaubnis gilt für Gesamtkanada. Antunes hatte bereits ein abgeschlossenes Managementstudium und entschied sich dazu, am Institut TK Computerunterstützung zu studieren. Nach dem erfolgreichen Abschluss musste er aber noch eine besondere Hürde überwinden.
Du studierst hier in Quebec, machst einen College oder Universitätsabschluss, einen Master. Wenn du auf Englisch studiert hast, musst du auf jeden Fall auch einen Französisch-Test machen.
Antunes hat den Französisch-Test erfolgreich bestanden und erfüllt auch alle weiteren Kriterien, die ihm eine Zukunft in Quebec ermöglichen. So musste er einen medizinischen Test machen, Auskunft über seine Familienverhältnisse geben und die Echtheit seiner bisherigen Ausbildungen beweisen. Im Rest von Kanada durchlaufen Bewerber einen ähnlichen Prozess. Beatrice Fenelon ist Pressesprecherin der kanadischen Regierung. Sie kümmert sich um den Bereich Immigration, Flüchtlinge und Staatsbürgerschaft. Wie das Land auf den bevorstehenden Fachkräftemangel reagiert, beantwortet sie per E-Mail.
Im Jahr 2017 startete die kanadische Regierung die Global Skills Strategy mit dem Ziel, den Arbeitgebern in Kanada einen schnellen und zuverlässigen Zugang zu den dringend benötigten hochqualifizierten Arbeitskräften zu ermöglichen.
Bei dieser Express-Entry-Strategie soll eine schnelle Abwicklung der Anträge dafür sorgen, dass gut ausgebildete Arbeitnehmer auf begrenzte Zeit eine Arbeitserlaubnis bekommen. Im vergangenen Jahr nahmen dieses Angebot hauptsächlich Softwareentwickler, Mediendesigner, Universitätsprofessoren und Computeranalysten in Anspruch. Corey Phelps kennt diese Zahlen. Er ist Lehrbeauftragter an der McGill-Universität in Montreal und organisiert Förderprogramme für Interessierte, die ihre bereits abgeschlossene Ausbildung dem Arbeitsmarkt anpassen möchten.
In Kanada werden von den Firmen händeringend Datenwissenschaftler gesucht. Deshalb, wer das Handwerk eines Datenwissenschaftlers lernen will, kann ein weiterführendes Studium anfangen und zertifizierte Programme nutzen, zum Beispiel für statistische Analysen.
Häufig stammen diese Menschen aus China und Indien. Dort sei laut Phelps die Schulausbildung in Mathematik ausgesprochen gut. Also der Bereich, der in der digitalen Wirtschaft gefragt ist. An den Hochschulen von Montreal kann man diesen Trend bereits an der Zahl der Studierenden aus diesen Ländern beobachten. Um in die Stadt am St. Lorenz-Strom einzuwandern, müssen aber noch weitere spezielle Hürden genommen werden.
Quebec hat einen besonderen Status in Kanada. Die Provinz darf Ergänzungen zur kanadischen Regierung machen. Eine dieser Entscheidungen betrifft die Immigration und besonders die Immigration von Fachkräften. Die aktuelle Neuerung ist, dass man einen Arbeitgeber als Sponsor haben muss, wenn man nach Kanada mit dem Fachkräfteprogramm einwandern will.
Diese Regelung wurde Anfang Juni beschlossen. Damit wurde das Prinzip First Come, First Serve abgeschafft. Bewerber werden in Zukunft anhand ihrer im Heimatland absolvierten Ausbildung bewertet und erscheinen dann auf Listen, aus denen Arbeitgeber ihre Favoriten aussuchen können. Kritiker nennen es das Tinder für Immigranten und verweisen darauf, dass benötigte Arbeitskräfte mit geringer Ausbildung gar nicht erst in die engere Auswahl kommen. Auf Pedro Antunes trifft diese Regelung aber nicht zu.
Ich habe mich im August vergangenen Jahres beworben. Damals haben sie ausgerechnet, dass es 14 Monate dauert. Das hat sich aber erhöht und liegt mittlerweile bei 21 Monaten.
Bis dahin hält er sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser, die er aufgrund seines Visas für das Studium annehmen darf. Es ist bereits der fünfte seit 2 Jahren. Während dieser Zeit ist ihm vor allem eines immer wieder aufgefallen. Die Mehrheit der qualifizierten Arbeitnehmer in Quebec sind Ausländer. Auch Professor Phelps kennt diese Zahlen und warnt vor einem zukünftigen Fachkräftemangel.
Es
gibt 2 Gründe. Nummer 1 ist, dass die Bevölkerung in Kanada nicht schnell genug wächst, um Menschen im arbeitsfähigen Alter hervorzubringen. Das gilt für die gesamte Nachfrage, also nicht nur für Fachkräfte. Der 2. Grund ist, die Zahl der Immigranten, die für das kommende Jahrzehnt vorausgesagt wird, reicht auch nicht, um die Nachfrage zu befriedigen.
Ähnliches sagen Experten auch für Deutschland voraus. Aber hier geht man anders um mit dem Mangel an Datenwissenschaftlern als in Kanada. In den kommenden Tagen werden wir noch berichten, wie Großbritannien und Argentinien mit dem Fachkräftemangel umgehen in unserer Serie Fachkräfte auf Wanderschaft. Auf Wanderschaft ins Ausland kann sich theoretisch auch jeder und jede Auszubildende in Deutschland begeben, solange der Ausbildungsbetrieb einverstanden ist. Wie das funktioniert und wie Auszubildende etwa 4 Wochen Südafrika finanzieren können, hat Christine Latniak herausgefunden.
Schule, Arbeit, Schule, Arbeit und wieder Schule. So ungefähr sieht der Alltag von Azubis aus. Das kann sehr stumpf und vor allem langweilig werden auf die Dauer. Aber nicht bei Julia aus Bergisch Gladbach. Sie hat eine Ausbildung zur Mediengestalterin gemacht und bei ihr sah es eher so aus. Schule, Arbeit, Schule, 4 Wochen Südafrika. Genauer gesagt, Kapstadt.
Da tickt auf jeden Fall eine ganz andere Uhr. Und ich fand es total witzig, erstmal zu merken, wie deutsch man eigentlich ist. Und wie es halt auch anders geht. Also man muss halt nicht, weiß ich nicht, so wie wir Deutschen halt sind, so alles durchballern und alles muss direkt passieren und alles strikt nach Regeln. Es geht halt auch anders.
Das hat sie bei ihrem Auslandspraktikum mitgenommen. Als sie mit ihrer Ausbildung angefangen hat, wusste sie, wie viele andere Auszubildende, gar nicht, dass sie überhaupt die Möglichkeit hat, ins Ausland zu gehen.
Wir hatten in der Berufsschule eine Infoveranstaltung. Und da ich sowieso immer, wenn es ums Reisen geht oder ums Ausland geht, direkt total angefixt bin, habe ich gedacht, komm, ab dahin.
Und dann ging die Planung los. Der erste Schritt für Julia war, zu ihrer Chefin zu gehen. Denn jeder Azubi aus jeder Branche hat die Möglichkeit, so einen Auslandsaufenthalt zu machen, vorausgesetzt, der Betrieb gibt das okay.
Bei mir war es Gott sei Dank super easy, weil meine Ausbilderin früher auch ganz viel im Ausland war. Und unsere Firma ist halt auch international aufgestellt und ich denke, das war halt auch ein großer Punkt, warum es dann eigentlich super easy ging.
Nachdem mit ihrem Betrieb alles geklärt war, hat sich Julia eine Mobilitätsberaterin von der Industrie- und Handelskammer gesucht. Mit ihr hat sie dann so Fragen geklärt wie, wo soll es eigentlich hingehen, wo willst du wohnen und wer finanziert das eigentlich? Tamara Moll ist Mobilitätsberaterin bei der Deutschen Industrie- und Handelskammer und sie sagt, dass den Azubis bei der Finanzierung auf jeden Fall eine Sache schon mal sicher ist.
Der Ausbildungsbetrieb ist quasi dann verpflichtet, während der Zeit die Ausbildungsvergütung weiter zu zahlen. Dann über Fragen wie jetzt Anreisekosten oder Unterkunftskosten, dafür gibt es eben auch gute Förderprogramme.
Für Julia kam das Geld für ihr Auslandspraktikum aus dem Förderprogramm Ausbildung weltweit.
Die Reisekosten werden im Prinzip komplett gefördert, also man bekommt die Flüge finanziert und das hängt natürlich dann auch von den Ländern ab, wie dann dieser Tagessatz ist. Aber das war auf jeden Fall auch so ein Punkt, wo man gesagt hat, ja super, wenn das selbst auch kein Problem ist, wäre ich ja echt blöd, wenn ich es nicht mache.
Für alle, die das Ganze in Europa machen wollen, kommen die Fördergelder aus dem Topf von Erasmus Plus, der extra für Auszubildende da ist. So hat auch Michelle ihr Auslandspraktikum finanziert. Sie macht eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement und ist damit 4 Wochen lang in Irland gewesen.
Es war eine auf jeden Fall sehr gute Erfahrung, persönlich vor allem. Beruflich habe ich auch einiges mitnehmen können. Ich habe halt gesehen, wie es im Ausland ist zu arbeiten. Und ja, man ist halt einfach auch viel selbstständiger geworden, indem man mal alleine in einem fremden Land gelebt hat.
Eine ähnliche Erfahrung hat auch Timo gemacht. Er macht eine Ausbildung zum Krankenpfleger und bei ihm ist der Auslandsaufenthalt während der Ausbildung fest eingeplant. Sein Arbeitgeber hat eine Kooperation mit einem Krankenhaus in Tansania und dort hat er dann 3 Wochen verbracht.
Also für mich war es einfach eine sehr coole Erfahrung, die ich wirklich auch in meinem Herzen trage. Also nicht nur das Arbeiten dort in dem Krankenhaus, sondern auch die Begegnungen, die ich mit den Menschen dort hatte und was ich gesehen habe. Das sind alles so Bilder, die werden einfach bei mir jetzt drin sein.
In Hamburg haben sich heute SPD, CDU, Grüne und FDP geeinigt, dass der sogenannte Schulfrieden nochmal um 5 Jahre verlängert wird. Das heißt, auch in den nächsten Jahren kann man in Hamburg sowohl in 8 als auch in 9 Jahren Abitur machen, abhängig von der Schulform. Davon verspricht sich die Politik Stabilität und Planbarkeit für Lehrkräfte und Schüler und Schülerinnen. Hamburgs Schulsenator Thies Rabe sagte, dass es durch den Schulfrieden möglich sei, eine unaufgeregte Schulpolitik fortzusetzen, sodass die Verbesserung der Schul- und Unterrichtsqualität im Mittelpunkt stehen könne. In Hamburg wurden in den vergangenen Jahren viele Schulen saniert und an den Grundschulen wurden kostenlose Nachmittagsbetreuungen eingeführt. »31 vermeintlich leere Speicherkarten im Internet kaufen«, die Daten darauf wiederherstellen und aus den scheinbar gelöschten Fotos und Videos eine Kunstausstellung machen. Auf die Idee muss man erstmal kommen. Die beiden, die diese Idee hatten, sind gleich bei meinem Kollegen im Corso-Gespräch zu hören. Campus und Karriere ist für heute vorbei. Mein Name ist Lena Sterz. Tschüss!